Durch den Tod und die Neuwahl des Papstes kam ich zweimal in das ja nicht unzweifelhafte Glück, dem Donaukurier Rede und Antwort stehen zu dürfen, in Person vom freien Redakteur Michael Brandl. Und eigentlich tue ich mir ein bisschen schwer mit Interviews in den Medien, denn ich war ja selbst mal 7 Jahre beim Bayerischen Rundfunk und ich kenne die Problematik daraus. In meinem Fall war es Hörfunk. Du musst ja aus dem, was Leute sagen, irgendwas rausschneiden. Und das ist schon das Problem. Wenn ich aus einer längeren Darstellung von dem, was Menschen erzählen, ein kleines Stückchen rausnehme, wird es meistens schief. Weil so haben sie es ja nicht gesagt, auch wenn der Wortlaut exakt so ist. Und mit der Heiligen Schrift gilt das besonders so. Egal, ob jetzt die größeren Zusammenhänge aus dem Alten Testament, gerade so Jesaja, Jeremia, aber vor allem Paulusbriefe. Gerade dann, wenn ich überhaupt nicht verstehe, worum es da eigentlich geht, was weiß ich, im Kapitel über das Götzenopferfleisch oder in der schwierigen Theologie des Hebräerbriefs, dort einfach irgendeinen Satz rauszunehmen und zu sagen, so ist es, ist schwierig. Häufig behaupte ich dann Dinge, die eigentlich ganz anders da drin stehen, weil ich halt den Zusammenhang nicht verstehe. Und deswegen habe ich mich ein bisschen gewundert auch jetzt mit der Auswahl des Evangeliums, weil wenn dann Jesus so nett erzählt, ich kenne die Meinen kennen mich, sie hören meine Stimme und keiner kann sie meiner Hand entreißen, dann klingt das ja so nett. Aber es ist schon wichtig, was da eigentlich passiert. Okay, Johannes 10. Kapitel, geht's um den guten Hirten. Ich bin der gute Hirte, ich führe euch zum ewigen Leben, ich bin die Tür zum Stall, ihr könnt nicht ohne mich rein, ihr könnt nicht ohne mich raus. Räuber, Diebe, Wölfe, was nicht alles da drin vorkommt. Die Juden aber, die ihm zugehört haben, damals im Tempel in Jerusalem, in der Halle Salomos, die waren nicht so brav wie Ingolstädter Katholiken am Sonntagabend um 19 Uhr, die einfach da sitzen, auf die Uhr gucken und denken, er wird schon bald zu Ende kommen. Die haben interaktiv mit ihren Lehrern, ihren Rabbis, ihren Predigern gerungen und Widerstand geleistet. Haben wir auch gehört aus der Apostelgeschichte. Sie widersprechen offen Paulus und Barnabas. Und so kriegt Jesus eben auch Breitseiten ab, wo sie sagen, stopp mal, was du da tust, ist Blasphemie, akzeptieren wir nicht. Und am Ende nach unserer Stelle haben sie auch alle Steine in der Hand. Also wenn du mit Argumenten nicht weiterkommst, hilft vielleicht der eine oder andere größere Stein, ist die Logik dahinter. Das, was Jesus jetzt gesagt hat, hat er nicht den Leuten gesagt, die ihm sympathisch wohlgesonnen sind, sondern seinen Gegnern. Und wenn man das nicht weiß, liest sich das alles so ganz nett. Er spricht zu den Leuten, die nicht an ihn glauben, die nicht glauben, dass er eine Sendung hat, dass er was Bedeutendes sagen kann. Das halte ich für total wichtig, diesen Zusammenhang herzustellen. Und ich möchte das noch in einen weiteren Rahmen stellen, nämlich, ich bin ja als Zuhörer immer frei in dem, was ich mir anhöre, also ob ich zuhöre, wie ich zuhöre und auch was ich mitnehme. Das ist die Freiheit des Christenmenschen. Wir bereiten ja gerade auch so eine Straßenevangelisation vor, Salvation Bayern Hope Tour in 2 Wochen am Sonntagabend in pentekostaler Prägung. Und die wollen eine Entscheidung für Jesus. Du musst dich jetzt entscheiden. Und wenn du auch nicht willst, ich werde so lange hinter dir hergehen und so lange für dich beten, bis du dich endlich entscheidest. Und dann tut Gott irgendwelche Wunder und erst dann musst du dich entscheiden. Es gibt Entscheidungstheologie im Neuen Testament, aber an einer einzigen Stelle. Und jetzt zu sagen, ich nehme diesen einen Satz aus dem Römerbrief raus, poliere den möglichst lange mit irgendeinem Mittel zur Reinigung von Silber oder Gold und dann schreibe ich das über mein ganzes Kirchengebäude drüber, ist ein bisschen schwierig. Zumal ich die Freiheit des anderen nicht zulasse. Was sage ich wem, mit welchem Ziel? Ich meine, Jesus ist immerhin so nett, dass er mit seinen Gegnern spricht. Das tun wir heute ja auch nicht mehr, oder? Wenn ich weiß, dass jemand anderer Meinung ist, sage ich, du Depp, mit dir rede ich überhaupt nicht mehr. Das kriegen sogar viele Ehepaare hin. Ich strafe meinen Ehepartner und ignoriere ihn. Mit dem rede ich doch gar nicht mehr. Dann wird er schon gucken, wo er hinkommt. Dann kann er seinen Schweinsbraten kalt essen. Ich setze mich da nicht hin. Die Freiheit des Menschen im Gespräch. Die Apostelgeschichte unterscheidet zwei Zielgruppen. Das ist ganz gut, um sich dem Thema mal anzunähern. Sie spricht von den eigentlich Berufenen fürs Reich Gottes, die Erstberufenen, wer soll ins Reich Gottes rein? Natürlich das erwählte Volk, die Juden. Nur das kleine Problem, wie Jesus feststellt, bevor er jetzt so hier mit seinen Gegnern schimpft, ihr glaubt ja gar nicht an mich. Und wenn er sagt, meine Schafe hören auf meine Stimme, dann sagt er seinen Gegnern ins Gesicht, aber ihr nicht. Du hörst mir nicht zu. Da rein, da raus. Das ist ein Vorwurf. Wenn man das ohne den Rahmen liest, ist es nett. Meine Schafe hören meine Stimme, ihr seid alle da, ihr gehört alle dazu, weil ihr hört ja alle, was ich euch sage. Das Gegenteil sagt er. Er sagt, keiner hört mir zu und ihr schon gar nicht. Das erwählte Volk hört nicht auf die Stimme Jesu. Es glaubt nicht an ihn. Es lehnt ihn sogar ab, bis hin zur Tötungsabsicht. Also auch da, 8. Kapitel Johannes 10. wieder, kommt es zu einer beinahe Steinigung. Jesus ist souverän, entzieht sich der ganzen Geschichte. In der Apostelgeschichte fast genauso. Das eskaliert. Am ersten Sabbat ist es nett. Die sind nur ein bisschen zu erfolgreich. Das nennt man invidia clericalis auf Latein. Neid unter den Predigern. Also wenn jemand kommt und er macht das gut, sind alle Kollegen gegen ihn. Einfache Regel. Wenn bei einem der Laden läuft, sind wir alle mal dagegen. Das steht so drin. Apostelgeschichte 13. Am zweiten Sabbat dann, als die beiden nochmal kommen, Paulus und Barnabas, hatten sie ihren Widerstand schon richtig gut organisiert. Und ich musste vorhin im Zug, ich war heute bei einer Erstkommunion in Erfurt, mehrfach hingucken, weil es eigentlich lustig ist. Wisst ihr, wer zuerst Widerstand leistet gegen Paulus und Barnabas? Ihr habt es gehört. Es sind die frommen Frauen. Die frommen Frauen leisten Widerstand gegen diese erfolgreichen Prediger. Weil wir immer so genau wissen, das sind die Guten, das sind die Bösen, ist nicht so einfach. Und dann kommt ein sehr hartes Urteil. Ihr seid unwürdig für das ewige Leben. Ich halte euch für unwürdig für das ewige Leben und kümmere mich eben jetzt um eine andere Zielgruppe. Wenn ihr nicht wollt, dann eben andere. Und die anderen sind die Zweitberufenen. Das sind die Nichtjuden, die nicht geboren wurden von einer jüdischen Mutter. Denn die, und das sagt ja auch Jesus im Tempel in der Halle Salomos, die hören auf meine Stimme. Die sind zum Glauben gekommen. Das ganze 10. Kapitel, wirklich extrem. Die meisten lehnen ihn ab. Großes Tohu Wabohu, Blasphemie, wie kannst du sein? Kannst du sagen, ich bin Gott oder ich komme von Gott? Und am Ende, im letzten Satz des Kapitels, steht dann drin, und viele kamen zum Glauben an ihn. Ganz sicher nicht die Erstberufenen, irgendwelche anderen. Sie folgen ihm, sagt Jesus, sie folgen mir. Das ist dieser Blick in den Himmel, der auch heute war, in der zweiten Lesung, Offenbarung 7, im Himmel vor dem Thron Gottes, eine unübersehbare Schar von Menschen aus allen Nationen und Sprachen. Alle steht da. Ich habe keine Ahnung, wie viele Sprachen es gibt, aber bestimmt irgendwas so Richtung 10.000, schätze ich mal. Alle stehen in weißen Gewändern vor dem Thron des Lammes. Und die sind würdig für das ewige Leben. Tja, und damit sind wir wieder mal bei einem ganz klassischen Problem christlich-katholischer Verkündigung. Was ist denn das ewige Leben? Also selbst wenn Leute sagen, oh ja, ich hätte gern ewiges Leben, dann meinen die vielleicht Longevity, also diese Bewegung, dass man am besten 120 wird und keine Falten kriegt und keine Haare ausfallen und nichts grau wird und so. Uiuiui, ich bin ganz schlecht. Ich nehme auch zu wenig Nahrungsergänzungsmittel. Das muss ich jetzt an dieser Stelle wirklich mal bekennen. Nehmt mehr Nahrungsergänzungsmittel, dann lebt ihr ewig. Nein, eben nicht. Eben nicht. Was ist das? Und da bin ich auch in der zweiten Lesung über eine kleine Formulierung gestolpert, mit der man das wieder schön erklären kann. Bitte erwartet nicht von einem Prediger, dass er euch kurz irgendwas erklärt. Auch das habe ich wieder vor kurzem gelernt. Wenn jemand sagt, das Evangelium ist total einfach, ich erkläre es dir in 4 Sätzen, seid skeptisch. Das Evangelium ist die komplexeste Botschaft der Welt für alle Menschen, aller Zeiten, aller Sprachen, in jeder Situation. Das kann ich nicht in 4 Sätze runterbrechen. Und auch wenn ich frage, was ist das ewige Leben, gibt es ganz viele Erklärungen. Und hier gibt es eine in der Offenbarung 7,15. Gott will unter ihnen zelten. Zelten unter den Menschen. Zelt, nicht festes Haus. Kennt ihr aus der Wüstenwanderung? Am Anfang der Geschichte des Volkes Israel zieht Gott in einem Zelt mit. David darf keinen Tempel bauen, erst sein Sohn Salomo. Gott ist der ewige Nomade, der Mobile. Und mit der Zerstörung des Tempels 70 nach Christus ist ohnehin vorbei mit dem festen Haus. Das Johannesevangelium selbst, wir sind ja im Johannesevangelium, beginnt im 1. Kapitel im Prolog damit: Und das Wort Gottes ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt, so wird es normalerweise übersetzt. Er hat unter uns gezeltet, unter uns. Und das wird wieder aufgegriffen in der geheimen Offenbarung. Diese unendliche Schar von Menschen steht vor dem Thron, sie dient Gott und er überzeltet sie. Das ist ein Ausdruck für Immanenz. Gott will in mir wohnen. Also Jesus kann nur zu Leuten sprechen, die auf ihn hören, die sich dafür interessieren, was er sagt, die nicht pauschal Widerstand leisten, die bereit sind, ihm nachzufolgen und die dann auch bereit sind, dass er in ihnen wohnt. Innewohnung, Immanenz, darum geht es im Christentum. Das ist ewiges Leben, das beginnt jetzt schon hier, dass Jesus jetzt in mir anfängt zu zelten und in alle Ewigkeit. Deswegen gibt es eben keinen Hunger und keinen Durst mehr. Wir leiden weder an Kälte noch an Hitze. Okay, es gibt die Gefahr von Verfolgung und Tod. Im Regelfall machen wir das in der Kirche schon selbst untereinander, aber es gibt es auch außerhalb, keine Frage. Aber das Entscheidende stand auch an einigen Stellen unserer Texte heute. Egal, was außenrum passiert, wenn das ewige Leben in dir schon angefangen hat, wenn diese Innewohnung Gottes begonnen hat, dann spürst du die Früchte des Heiligen Geistes, vor allem seine Freude. Barnabas und Paulus in ihrem Scheitern in Antiochia, in Pisidien, freuen sich. Die freuen sich davor und danach. Sie sind erfüllt von Freude und Heiligem Geist. Es ist schön, Erfolg zu haben. Aber ewiges Leben heißt eben, das, was in mir ist, was ich nicht erklären kann. Glaube, Hoffnung, Liebe, Freude, wie auch immer. Also wenn wir mit Menschen reden über den Glauben, ist immer wichtig, sich klarzumachen, zu wem spreche ich gerade? Will der überhaupt? Respektiere ich seine Freiheit? Und nur, wenn von dieser Person die Voraussetzungen da sind, wird auch ein Gespräch über den Glauben sinnvoll und fruchtbar sein. Das ist sozusagen der Ertrag des Umgangs von Jesus Christus mit seinen Gegnern. Weil nicht Jesus steinigt seine Gegner, sondern sie ihn. Zumindest möchten sie es gerne. Und diese innere Freiheit und Freude, die möchte ich uns allen wünschen.